Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche wieder mit einer Sonderfolge, nämlich mit Nationalspieler Benedikt Engelmann von den Kiel Baltic Hurricanes. Viel Spaß!
Wenig Masse.
Hallo Benedikt.
Ja, hallo Torben. Schön, dass du da bist.
Ich habe dir vorher gesagt, dass du ganz genau wissen wirst, wann du anfangen musst zu reden. Das ist der Moment.
Gut abgepasst. Erste Hürde, gut genommen. Ja. Ich bin ja nicht Nationalspieler. Ich bin jetzt im 100er Kader quasi gewesen mit den ganzen. Und jetzt kommt dann, ich glaube, die nächsten paar Wochen oder so sind auf 75 Mann gecuttet. Und dann, ich glaube, Oktober oder sowas nochmal 45 wird.
Ja, also ich habe da schon mal ein bisschen was vorweggenommen sozusagen. Ich mir einfach sage, das wird klappen. Spätestens nach dieser Folge werden sie sagen, den Mann zu Not aus Sympathiegründen, nehmen wir ihn mit.
Sehr gut, dann hilft es ja gar nichts.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe dich im Vorgespräch schon als Gesicht der Kiel Baltic Hurricanes bezeichnet. Wie unangenehm ist dir das?
Ja, ich finde sowas immer schwierig, sich selber so zu bezeichnen oder darüber zu reden, wie es ist. Aber keine Ahnung, das hat sich ja jetzt über die letzten 7 Jahre einfach so entwickelt. Und ich vermute mal, so sehen das viele Leute. Aber sich selber so zu betiteln, ist natürlich immer noch so ein bisschen cringe, wie man so schön sagt.
Ja, bei cringe muss ich tatsächlich sagen, ich habe das auch in meinem Sprachgebrauch, muss aber jedes Mal sagen, dass es sich falsch anfühlt, wenn ich es verwende.
Ja, ich finde, es ist fast cringe, das Wort zu benutzen für mich.
Ja, genau. Ja, heute geht es aber, auch wenn dir das unangenehm ist, die ganze Zeit über dich. Wir reden über dich, über deine Karriere. Und deswegen, die erste Frage muss tatsächlich sein, warum spielst du Football?
Das war bei mir relativ zufällig, weil ich war jahrelang uninspirierter Fußballvereinsspieler. Und dann bin ich irgendwann aufs Gymnasium gekommen, also ich bin nach dem Realschulabschluss nochmal aufs Gymnasium gegangen und habe dann in der Einführungsklasse quasi Christos Goudinoulis kennengelernt, der mit dem ich lustigerweise auch schon mal in der 4., 5. Klasse zusammen an der Schule war. Und wir haben uns danach quasi wieder getroffen und sind dann irgendwann ins Sprechen gekommen, weil man sich irgendwie bekannt vorkommt, aber nicht mehr so genau weiß, warum und weshalb. Und ich bin mit seinem Bruder auf die Schule gegangen. Genau. Und darüber hatten wir uns schon mal kennengelernt. Auf jeden Fall so eine ganz entfernte Geschichte und hat dann irgendwie gequatscht. Und haben dann aber nicht groß. Der hat Football gespielt, auch bei den Munich Cowboys damals in der Jugend noch. Und hatte da halt irgendwie an der Schule war so eine Clique, das waren halt die Footballspieler quasi. Aber irgendwie, wenn man dann neu an die Schule kommt, ist man natürlich nicht direkt drin und alles. Und dann haben wir irgendwann im Sportunterricht so einmal schicksalshaft Ultimate Football gespielt. Und ich bin irgendwie vorgerannt, er hat einen Ball geworfen. Ich habe den irgendwie gefangen, das hat mir mega Spaß gemacht. Und ja, gegen durchschnittliche Schulkinder sieht man dann auch relativ gut aus, mit relativ wenig Übung. Und dann hat er mich eben einmal eingeladen, zum Hallentraining noch im Winter, weiß ich. Und das war halt, ich glaube, wir hatten keinen einzigen Football die ganze Zeit in der Hand. Wir sind dann nur gelaufen. Aber die ganze so Stimmung, diese ganze Teamstimmung, also wir haben Huddle gemacht, wir sind dann gelaufen irgendwie und sind alle im Endeffekt gelaufen, bis wir kotzen. Und das war irgendwie so der Moment.
Wie bitte? So wird auch Jugendfootball einfach zelebriert. So einfach gelaufen.
Ja, genau. So. Ja, das war halt diese klassische Wintertrainings halt, ne, wo man einfach nur irgendwie rennt und dann, wenn es hochkommt, am Ende auch nochmal Ultimate Football spielt oder spielen darf kurz. Aber danach bin ich nach Hause gefahren und auf meinem Heimweg habe ich schon meine damalige Freundin geschrieben und gesagt, ey, ich weiß noch nicht warum und wieso, aber das hat mir gerade mega Spaß gemacht. Ja. Und so steht man dann irgendwie. Auch, wie viele Jahre später, 9 Jahre später stehen wir dann da.
Ja, es ist Wahnsinn, auch wie die Zeit vergeht. Also du musst ja auch sehen, du kommst also auch aus der Talentschmiede der Munich Cowboys.
Das ist, ja, aus der sagenumwogenen. Ja, das war auch richtig cool. Ja, auch beim Nazi-Camp haben wir jetzt, hatten wir gequatscht, dass so viele Leute irgendwie, die Siegel spielt jetzt da in Wien, irgendwie, Lorenz ist da, hat sich da in Frankfurt etabliert und Kai ist ja wieder zurückgekommen, aber da haben wir auch mal irgendwie Fotos mit allen gemacht. War schon cool, ey, was da in München so alles los war.
Was das Witzige ist, Samuel Kagel hat hier in der Folge mal gesagt, das Schöne bei Münchner Talenten ist, dass sie meistens nicht lange da bleiben.
Ja, es ist halt, also gerade wenn man dann halt irgendwie, also es gab halt, wenn man dann irgendwie mal gut spielt in München oder sowas, dann gab es auch immer irgendwie von Swarco, wenn man richtig gut war, kam irgendwie von Swarco ein Angebot bekommen. Und sonst die meisten halt, bei mir war es halt so, ich war einfach, ich habe gerade das Studieren angefangen, an der TU. Ich habe Mathematik studiert, weil ich gedacht habe, ja, Mathe ist mir leicht gefallen in der Schule. Und viel weiter ging der Denkprozess auch nicht. Und aber ich bin so tierisch auf die Nase geflogen damit, weil das war halt echt, also das ist ein sehr intensives Studium. Und bin dann halt ja, relativ verzweifelt nach 2 Wochen oder sowas, habe ich dann eine Nachricht von Stephen Parker damals bekommen, der, also nachdem ich mein erstes Jahr Herren da gespielt habe. Und der meinte, er hat gerade, also der war Offense Coordinator und der hat mir geschrieben, er hat einen 3-Jahres-Vertrag in Kiel unterschrieben oder ob ich dann Bock hätte, nach Kiel zu kommen. Und ich habe eigentlich direkt da in der Mensa bei den Hausaufgaben mich entschieden, das zu machen, weil ich gesagt habe, ey, da gehe ich hoch, da fange ich nochmal irgendwas an zu studieren, was vielleicht irgendwie ein bisschen sinnvoll ist oder wo ich auch meinen Sport nebenbei noch machen kann, der nicht so allumfassend irgendwie meinen Alltag auffrisst. Und genau, bin so dann halt relativ schnell nach Kiel gekommen. Und dann war natürlich auch, das war halt auch nicht einfach damals, dann Wolfi angerufen, das war so, der organisiert bei uns alles mit den Spielerpässen, also dem als erstes gesagt, ja, wir verlängern meinen Pass mal noch nicht, ich weiß noch nicht. Und dann zack, zack, irgendwie eine halbe Stunde später hat er mich angerufen, was ist da los? Irgendwie. Und dann muss ich das auch direkt beichten, aber ja, so gestern hat dann haben auch alle, die da noch waren, irgendwie die ganzen alten Hasen haben ja auch irgendwie alle gesagt, ich so, ey, du bist jung, du fängst jetzt gerade studieren an, ey, warum nicht, mach das einfach. Und ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und so geht man dann ganz schnell von den Munich Cowboys weg, wenn es irgendwie, also es ist nicht so, dass die Cowboys irgendwie doof sind, aber wenn man dann irgendwie als junger Typ, glaube ich, da so neue Möglichkeiten angeboten kommt oder irgendwie so man seinen eigenen Weg gehen kann, dann ja, zack, zack, ist man weg.
Dann ist jetzt natürlich die wichtige Frage, hast du jetzt ein Studium für dich gefunden, was für dich sinnvoller erschien als Mathe?
Ja, es war kein einfacher Weg, weil ich natürlich die ersten 2 Jahre auch gesagt habe, so, ich bin ja als Footballspieler hochgekommen, warum sollte ich was anderes machen als Footballspielen? Klar. Dementsprechend stand das Studium relativ weit hinten an. Und genau, aber ich habe hier BWL angefangen zu studieren und das war jetzt tatsächlich auch nicht, weil ich gesagt habe, irgendwie das ist mein Herz, sondern also ich gesagt habe, kann man wahrscheinlich am meisten damit machen am Ende oder sich in diverse Richtungen noch entwickeln. Und dann habe ich tatsächlich durch mein Praktikum, das ich für den Bachelor gemacht habe, irgendwie erkannt, dass ich ganz gerne irgendwie mit Datenbanken rumspiele, weil ich da bei uns im Internetanbieter gearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, dann setze ich da hinten nochmal den Data Science Master drauf. Das ist so ein interdisziplinärer Master bei uns gewesen. Da musste ich einfach ein paar Informatikkurse nachholen. Und genau, jetzt schreibe ich gerade meine Masterarbeit in Data Science. Also es ist aufgegangen auf jeden Fall.
Es hat sich alles gelohnt. Und am Ende würde ich sagen, Data Science und Mathematik ist schon wieder gar nicht so weit auseinander.
Ja, es war vielleicht so ein bisschen der Umweg. Man kommt wieder hin. Es ist halt jetzt statistiklastiger, aber es ist halt überhaupt nicht trocken. Also dieses Mathematikstudium, das war so brutalst trocken, dass wenn ihr vorne die kilometerlangen Tafeln irgendwie vollgeschrieben mit irgendwelchen Formeln, also es war echt, da muss man halt irgendwie ein Händchen für haben, glaube ich.
Ja, also ich muss ja sagen, selber, ich, also Wirtschaftsmathe und so weiter beherrsche ich eigentlich sehr gut. Also ich habe Medienmanagement studiert und muss aber sagen, dass ich in der Schule an dem Punkt ausgestiegen bin, wo Zahlen durch Buchstaben ersetzt wurden.
Ja, das war bei mir, das war genau der Punkt, wo es bei mir irgendwie, das kam mir noch völlig logisch vor. Ich habe gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind jetzt alle Zahlen, die man irgendwie da einsetzen möchte. Und jetzt kann ich da irgendwie ein bisschen rumformen, das ist alles gut. Aber ja, dann in der ersten Mathe-Vorlesung, da war dann, da haben auf einmal Leute angefangen, Fragen zu stellen, wo ich die Frage nicht verstanden habe. Und ich dann gesagt habe, so, es fühlt sich nicht gut an, aber ich glaube, ich bin ja fehl am Platz.
Aber es ist ja immer wichtig, das auch für sich zu erkennen. Und du hast ja dann jetzt mit dem Weg nach Kiel aber auch einfach eine krass mutige Entscheidung getroffen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also du bist ja ans andere Ende des Landes gezogen, um zu sagen, ja, okay, entweder, ja, ich bin jetzt erstmal Footballspieler. Aber das ist ja eine Entscheidung. Also wie haben deine Eltern darauf reagiert? Also oder dein allgemeines Umfeld?
Ja, also die waren, also wie gesagt, die meisten waren von den Footballspielern sowieso, die waren ziemlich unterstützend bei der ganzen Sache. Meine Mutter hat auch gesagt, überleg dir das einfach gut und dann mach's. Und dementsprechend war, also da war der Rückhalt auch da. Und ich bin auch von zu Hause ausgezogen. Also ich war damals noch zu Hause gewohnt. Und ja, das war, aber für mich war es irgendwie so ganz tief in mir, war es mir, wie gesagt, klar, als ich da den ersten Anruf bekommen habe, ich glaube, ich mache das. Und ja, das war natürlich irgendwie ein Riesenschritt und man entwurzelt sich ja auch so ein gewisses Stück. Aber ich habe halt gedacht, das ist eigentlich genau das Richtige, dass man jetzt die Möglichkeit hat, da irgendwie auf was Neues aufzubrechen. Und wenn es schief geht, meine Güte, dann ist man halt in einem Jahr oder zwei Jahren wieder da. Aber also das will man natürlich nicht, aber das wäre jetzt auch nicht der Worst Case gewesen. Irgendwie, oder irgendwas, wovon ich mich nicht hätte erholen können. Und das wäre, ehrlich gesagt, einfach rein ins kalte Wasser oder nicht. Steife Brise im Norden und hat mir gefallen.
Das würdest du es auch einfach allen Jugendlichen jetzt raten, wenn sie halt sozusagen vor dem Punkt stehen, okay, was studiere ich oder es ergibt sich jetzt hier eine Möglichkeit, einfach mal machen, weil im Endeffekt das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man nach ein, zwei Jahren wieder zurückgeht.
Also ich würde es auf jeden Fall, also von meiner Erfahrung her, gerade was so die Abkoppelung, sagen wir mal so, von der eigenen Familie, je nachdem, also Mutter, Vater, also um sich persönlich zu entwickeln und seinen eigenen Weg so zu finden, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen aus dem Dunstkreis rausgeht, gerade zum Studieren oder sowas. Also, aber wer weiß, also das war, aus meiner Sicht ist das Beste. Vielleicht gibt es Leute, die viel lieber noch irgendwie zu Hause bleiben und das genießen. Ist ja auch eine Zeit, habe ich dann auch gemerkt, dass das eine Zeit ist, die dann einfach weg ist. Also es ist dann einfach vorbei und irgendwie Winterurlaub mit der ganzen Family und irgendwie immer da sein, das gibt's dann auch nicht mehr. Also das, aber für mich persönlich würde ich sagen, ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da so ein bisschen seinen eigenen Weg zu gehen, so auf seinen eigenen Beinen zu stehen und irgendwie, wenn man jetzt irgendwie auf gut Deutsch auf die Schnauze fliegt, dann der Weg zurück ist ja immer da.
Wie wurdest du dann in Kiel aufgenommen? Also, weil du hast ja wahrscheinlich erstmal außer deinen Coach da wenig Menschen gekannt.
Ja, das ist halt der harte Teil, ne? Aber eigentlich ging das relativ gut, ne? Also natürlich hat man so ein bisschen Startschwierigkeiten, aber dann lernt man zwei, drei Typen kennen, dann hat man schon mal jemanden, mit dem man irgendwie rumhängt. Und bei uns, also es war ja auch so, dass immer im Winter wird immer mit der ersten oder zweiten Mannschaft gemeinsam trainiert. Und also gerade so diese ganz, ganz startenden Trainingseinheiten, wo man im vergangenen Jahr dann noch irgendwie das erste Mal in die Halle geht und dann macht man nochmal irgendwie ganz basic Techniktraining und so. Und das machen wir wirklich mit allen zusammen. Da können dann auch irgendwie Jugendspieler und von den Ladies können dann Leute dazukommen. Und das finde ich halt, das war damals auch so, finde ich auch ziemlich cool, weil dadurch hat man da wirklich alle zusammen. Und da lernt man dann halt, wie gesagt, da lernt man dann schnell Leute kennen. Und dann war es auch so, dass dann, ich glaube, mit dem Season-Start bin ich dann auch mit Theatrik eben zusammengezogen. Ich glaube, das war sein zweites Jahr in Kiel. Ja, ich glaube, sein zweites Jahr in Kiel. Und dann, und ab da, ja, ist man ja irgendwie drin, ne? Und, das war auch so. So im Team war es nicht immer leicht so. Gerade mit den, ja, mit Dorndorf oder Schulze oder sowas, mit denen so warm zu werden, weil man da irgendwie als Outsider reinkommt, der irgendwie vielleicht aus der Hinsicht noch nicht so wirklich was abgeliefert hat. Und ich bin aber reingekommen, also ich meine, ich hatte da, ich glaube, statistisch war das sogar die beste Saison. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber also 2014 war schon eine sehr gute Saison mit den Cowboys damals. Und so bin ich dann halt auch hergekommen und aufgetreten. Und das hat ein bisschen gedauert, aber da findet man sich auch dann. Also wie gesagt, da ruft man sich so ein bisschen ein. Und dann am Ende waren wir auch ein super Team und sind super mit klargekommen. Das hat dann nur gedauert, bis man gerade so als Coaches-Liebling quasi da irgendwie dann so Anschluss findet. Das ist halt, da muss man sich dann halt so ein bisschen, ja, muss man sich beweisen irgendwie auch, dass man nicht nur da ist, um irgendwie mit dem Coach da halt irgendwie so seinen eigenen Scheiß zu machen, sondern dass man da auch ein Team ist. Aber das hat dann auch, ich glaube, das Ganze hat einen Monat gedauert oder so und dann hat sich das gegessen.
Ja, irgendwann wird man halt auch da einfach, wenn man ein guter Typ ist, dann ist man ein guter Typ. Also dann, und wenn man ein guter Spieler ist, hat man es, glaube ich, dann nochmal einfacher, sowieso Anschluss zu finden. Und da, also da kommt man ja auch als Coaches-Liebling, also als theoretischer Coaches-Liebling ja erstmal nicht weiter. Also wenn die anderen besser gewesen wären, dann hätte sich das ja sozusagen auch schnell erledigt gehabt. Du warst ja, aber du warst gar nicht lange Coaches-Liebling in dem Sinne, weil sozusagen derjenige, der mit seinem Dreijahresvertrag geworben hat und dich auch so ein bisschen daher hingezogen hat, der war nach einem Jahr nicht mehr da.
Ja, das war auch, das war eine interessante Zeit auf jeden Fall. Da irgendwie nach einem Jahr dann ruft Parker und sagt, er ist gegangen worden oder hat sich entschieden, gegangen worden zu sein. Und ja, da steht man dann schon nach seinem großen Abenteuer irgendwie, auf das man sich so gefreut hat, ist man irgendwie nach einem Jahr, sitzt man dann, was die Scheiße, was mache ich jetzt eigentlich hier? Finde, irgendwie ist man dann halt doch von dem Verein abhängig und weiß nicht so, was mache ich denn jetzt, wenn die mich nicht mehr wollen, was dann überlegt man schon, wieder zurück zu Mama ins Zimmer ziehen, das ist nicht schlimm, aber das wäre halt überhaupt nicht das gewesen, was ich wirklich Bock gehabt dann. Und dann Gott sei Dank hat irgendwie, zwei, drei Tage später mich 100 damals vor angerufen und meinte irgendwie, also ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber Parker wird in nächster Season ja nicht mehr coachen. Und ich so, ja, und was heißt das für mich? Er meinte, ja, wir würden allerdings gerne mit dir fürs nächste Jahr noch planen. Und dann ist so der große Stein erstmal vom Herzen gefallen. Und genau, dann konnte ich weitermachen. Ne? Und Parker ist seine Wege gegangen.
Ja. Würdest du Coach Parker als jemanden beschreiben, der dich am meisten geprägt hat, oder gibt es da noch wen anders?
Also es gibt so von der Einstellung, damals in München hatten wir James Craig, ist der Head Coach, und der hat viel, also das war im Endeffekt das komplette Gegenteil. Der hat zwar Parker das erste Mal angeschleppt nach Deutschland und hat ihn als Offense-Coordinator da angeheuert, aber von der Persönlichkeit her und so, der hat mich, ich meine, ich bin als Jugendspieler hochgekommen beim ersten Spiel und der hat mich direkt so quasi behandelt, als ob ich da ein Führungsspieler wäre. Und das, also war ich in dem Sinne damals auch noch nicht. Aber das prägt dann in dem Nacht, also in dem Sinne, dass man einfach weiß, okay, was wird von einem erwartet, irgendwie was und wie will er natürlich, dass ich mich verhalte und wie verhält man sich irgendwie als Vorbild. Und, das hat mich viel. Und bei Parker ist halt so, dass er ein sehr exzentrischer Charakter war und der hatte kein Problem damit, irgendwie übel anzustoßen bei irgendwelchen Leuten. Deswegen war es, und das, also das bin auch gar nicht ich, also von daher persönlich gar nicht, aber der hatte halt Football-Knowledge dann ganz viel. Ne? Also der war einfach eine Koryphäe, so der konnte machen, was er will immer. Aber der hatte halt footballtechnisch echt einen Durchblick gehabt, hatte irgendwie ein Callsheet, das war so groß ungefähr, und hat den Rest einfach im Kopf gemacht, hat sich da irgendwie seine verrückten Notizen irgendwie gemacht und hat dann, und ab der zweiten Halbzeit haben wir die Defense zerrissen, das war immer so, wenn wir nicht direkt vor Start schon loslegen konnten. Und das war halt cool, da konnte man schon viel, viel Wissen auch mitnehmen und, ja, gerade auch in dem ersten Jahr ist man natürlich viel, viel Film geschaut, irgendwie damals auch noch mit Blake Bowles und Tyler Davis zusammen, die sind ja auch mit aus München hochgekommen und Ryan Newell auch. Und von daher, mit dem haben wir halt wahnsinnig viel Tape geschaut immer. Da konnte man halt footballtechnisch viel von lernen. Und genauso Persönlichkeit war halt, wie gesagt, eher James Craig und Football Knowledge dann halt gerade auch, weil er auf das College war, sonst dann vielleicht eher von Parker.
Tyler Davis war auch so eine GFL-Ikone, der auch eine Zeitweise bei euch alles gemacht hat, oder? Also ich habe mal ein Spiel gesehen zwischen den Kiel Baltic Hurricanes und den Allgäu Comets. Das war irgendein Bowl und da hat Tyler Davis alles gemacht. Also
GFL-Bowl, Offense,
Defense, Returner, alles.
Ja, also Tyler war unsere Allzweckwaffe und der, also er wollte das auch immer. Aber der ist halt ursprünglich, ich glaube, in München ist der ja relativ spät in der Season so als Verstärkung geholt worden mal, als DB. Ja, genau. Und hat dann die ersten paar Spiele echt nur DB gespielt. Und kam dann und hat irgendwie die letzten 4 Spiele oder sowas hat, weil sich ein Receiver verletzt hat, ist auf Receiver rausgekommen und hat halt, und dann hast du halt gesehen, das war so ein Komplettathlet, der war. Und hat echt dann alles zerrissen. Ist dann auch mit nach Kiel gekommen. Und in Kiel hat er, glaube ich, eigentlich mehr Receiver gespielt, ursprünglich also Receiver-Returner, aber ist dann halt auch, wenn es ein Notermann war, ist er auch auf DB gesprungen und der sah auch echt fertig aus teilweise in den Spielen, weil der halt echt fast alles selbst genommen hat mal und überall, also ich meine, die ganze Offense ist über ihn gelaufen hauptsächlich und das war schon, ja, der hat auf jeden Fall abgeliefert.
Ja. Dann kam irgendwann die Zeit, glaube ich, mit Markus Herford als Coach.
Ja, die Herford-Jahre, ja.
Der hat. Wie war das? Also von außen kann ich sagen, es wirkte so, als wenn in Kiel richtig sich gerade was zusammenbaut. Also mit Herford und ich glaube Lawrence hieß der Defense-Coordinator. Und als wenn das eine richtig gute Mannschaft wird, so mit McClendon, mit Mitchell, mit Stegman, mit Aaron Badu, Hansen und dir.
Ja, das war
schon einfach von der individuellen Klasse war das ja einfach eine richtig starke Truppe.
Ja, das war es auch. Und der hat, also Herford war, ich glaube, wir wollten ja Dish wiederholen als Head Coach. Ursprünglich, genau, ich glaube, genau. Also ich glaube, 2016 wollten wir Dish wiederholen als Dan Dish als Head Coach und Defense Coordinator und Herford sollte nur Offense Coordinator machen. Und der hatte sich ja dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der nochmal bei North Carolina war oder so, also der ist auf jeden Fall dann, ist nicht gekommen, weil er irgendwie einen anderen Job in Aussicht hatte und dann war halt relativ klar, dass er dann nicht nach Deutschland kommt. Aber, und dann, dadurch ist Herford dann Head Coach geworden und hat, glaube ich, als erstes war noch ein Defense Coordinator von den Dish angeheuert hatte. Genau. Weil Dish hatte dann für sich als Ersatz quasi so einen anderen Defense-Coordinator vermittelt, glaube ich. Und der ist dann aber nach, keine Ahnung, 4 Wochen oder sowas ist der gegangen. Und dann hat, Herford einen Kumpel von ihm geholt. Und das war so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, ne? Also die individuelle Klasse war halt riesig mit X und Chris als Running Back und dann Defense eben auch Aaron und Tjadek, aber gerade in der Defense war es halt so, dass der Neil Harry, glaube ich, hieß der. Aber, genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr safe, aber der ist halt über diese Buddy Connection mit Herford gekommen und der hat im Endeffekt gar nichts gemacht. Also der war die ganze, und der hat irgendwie ein bisschen Defense gecallt oder so, aber viel so fachlich und viel war da nicht los und, gerade so Spieler wie Aaron und Tjadek, die machen dir dann halt viel wett einfach dadurch, dass die individuell so viele Klassen besser sind oder können die halt extrem viel rausreißen. Ich glaube, das sah von außen stärker aus. Das ist halt auf ganz dünnen Beinen aufgebaut, dieses ganze Gerüst. Und in der Offense, ich weiß noch, im ersten Jahr ging das noch, da hatten wir noch relativ gut verteilte Bälle, da hatte ich auch nochmal ein gutes Jahr. Und dann im Jahr darauf sind ja wir hatten noch einen amerikanischen Quarterback im ersten Jahr. Und dann konnten nämlich immer nur entweder Chris oder X spielen. Und dann im zweiten Jahr hat er darauf bestanden, dass Jerry kommt. Und Jerry war auch ein super Typ. Aber dadurch, dass Herford ist dann halt, hat ihn dann im Endeffekt im zweiten Jahr wirklich war, entweder wir laufen mit Chris oder wir werfen auf X. Und das, also wenn er zu uns geworfen hat oder zu den anderen Receivern geworfen hat, war das in Ordnung, wenn das irgendwie ein Catch war. Aber sobald wenn er Incompletions zu uns geworfen hat, dann war das so ungefähr der Weltuntergang und warum nicht einfach zu X werfen und sowas. Und dann gerade auch, also gerade bei uns dann im Halbfinale, also ich glaube Viertelfinale war zu Hause gegen Marburg und Halbfinale war dann gegen Schwäbisch Hall, in Schwäbisch Hall. Und dann stehen wir halt einfach da, nachdem wir irgendwie das Jahr über so relativ dominiert haben und echt gut gefühlt haben. Und dann kriegt Herford einfach einen Ausraster nach irgendwie den zweiten, dritten Drive. Irgendwie, wir treffen uns nochmal im Offense Huddle oder so. Tritt er die Flaschen um und geht weg oder sowas. Und dann hat unser O-Line-Coach irgendwie nochmal so einen Huddle angeführt oder sowas. Und an dem Zeitpunkt musstest du eigentlich mittlerweile, Schwäbisch Hall im Endeffekt den Run dicht gemacht hat und X gedoppelt hat. Und das hat er auch die Spieler, um das zu machen. Und dann ging er nicht mehr viel, weil das ganze Jahr über hat keiner irgendwie Bälle gesehen oder wirklich, ja, konnte irgendwie ordentlich Schaden anrichten oder irgendwie in den Flow reinkommen. Und dann mussten wir irgendwie im Halbfinale uns das irgendwie so improvisieren oder dann sollte auf einmal jeder so in Topform sein oder so. Das geht halt nicht. Und da, das war halt so ein bisschen das Problem in den Herford-Jahren, dass das halt einfach sehr viel auf seine Body-Connection aufgebaut war alles. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann ist so ein bisschen das Team auseinandergebrochen einfach komplett. Und dann hat, ja, und wenn dann der Headcoach den Nerv verliert, der sowieso. Und das war halt, ja, also das war echt schon ein bisschen übel, dass wir im Endeffekt so gut waren, aber wir hatten halt genau den einen Weg. Und wenn der Weg nicht gekommen war, dann konnten wir auf gar keinen anderen Weg irgendwie nochmal so zum Sieg finden.
Man munkelt gerade, dass Herford in Hildesheim ein Gespräch ist.
Ja, soll er machen.
Kann er nicht. Habe ich hier schon, also wurde hier bisher noch nicht erwähnt, ist auch noch nicht offiziell, aber ich weiß, dass sie in Gesprächen sind. Bin gespannt, was daraus wird.
Die Sache ist, er ist ja, also an sich, er ist auch super, er ist ja so ein super religiöser Typ und flugt auch nicht und ist halt, aber ja, also so vom Typ her ist halt auch, also ich habe mich halt auch immer hinter den Headcoach gestellt, immer, also das war halt auch, wir hatten ja damals noch so diese ganze Hamburger Clique, die immer zwischen Kiel, ich weiß nicht, wie weit du das kennst, aber das ist halt eine Spielergruppe im Endeffekt, die zwischen Kiel, Elmshorn, Hamburg immer so ein bisschen hin und her gewechselt ist.
So Ockern, Güzel, so ich glaube Laporte, solche, die Jungs, die alle so.
Ja, ich glaube, Laporte ist gar nicht mitgekommen immer, aber ja.
Der war immer nur bei den Huskies, aber Güzel hat auf jeden Fall mal bei euch gespielt. Also das waren ja so einige.
Genau, das waren ziemlich viele und so, das sind auch alle super Typen, aber das war das ist halt einfach schwer, da so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie in Kiel zu finden, wenn die meisten Leistungsträger einfach aus Hamburg kommen.
Ja.
Und also das ist ja überhaupt nichts gegen die Hamburger Jungs und so. Wie gesagt, das waren alle super Typen. Und aber als Team ist es halt schwierig darauf, so seinen ganzen Core aufzubauen. Und das machen wir halt, also gerade momentan machen wir das halt viel, viel besser mit dem, also wie hast du ja schon im Vorgespräch wir haben jetzt so ein breites Kieler Fundament und jetzt kommen wieder so ein paar Hamburger mit dazu, hier und da. Und da merkt man halt schon, dass die ganze Stimmung ist eine andere. Also das ganze Teamgefüge ist einfach, das hatten wir so eben noch nie, weil, ja, wie gesagt, und der Herford waren halt die ganzen Hamburger noch da. Und so im Spiel von der Spielchemie gab es eben nur Chris, Jared und X und der Rest musste irgendwie so in die richtige Richtung fallen und der Rest war wurscht. Genau, da hat sich schon echt was entwickelt. Aber ich möchte auch nicht schlecht reden. Also der war jetzt auch irgendwie, klar, ich glaube, in Brasilien und irgendwie in Berlin und stimmt, der hat in der ELF jetzt auch, genau, war im ersten Jahr in Berlin und ja, also hat sich ja auch nicht schlecht geschlagen und der macht seine Sache schon auch gut.
Ja, das wird schon so passen. Also im Endeffekt kommt es ja auch immer viel auf auch auf die Umstände an. Also wir hatten in Hildesheim mal Alex Bedett als Coach. Da würde ich jetzt sagen, hey, mich hat es gewundert, dass der nochmal einen Job irgendwo gekriegt hat. Aber der hat hinterher in Italien und ich glaube in Polen einen super Job gemacht und der ist jetzt bei Istanbul Offense Coordinator in der ELF. Also wird schon passen so ungefähr.
Ja, genau, das auch. Lustig, in Istanbul, als dieses Team sich irgendwie so geformt hat, dann haben sie Jared announced, das was wir so, bin ich gespannt, wo Herford wohl hingeht. Oder ist er dann irgendwie nach Brasilien?
Genau, der ist jetzt, glaube ich, offiziell gerade in Brasilien, will aber, glaube ich, wieder zurück. Ich glaube, das ist so gerade der Stand der Dinge. Aber da bin ich nicht, da bin ich sozusagen nicht für verantwortlich, deswegen, ich kann jetzt hier auch nur Gerüchte erzählen.
Es ist aber auch perfekt. Auf dem Podcast Gerüchte verzeihen. Genauso soll es so sein.
Ist so. Also wenn es hinterher announced wird, ihr habt es zuerst gehört bei Football Quark. Genau. Du hast es schon erwähnt, in Kiel hatte sich dann organisatorisch ein bisschen was geändert. Dann ist die Vermarktungsgesellschaft, die Vermarktungs GmbH insolvent gegangen und man hat sich zurückgegliedert in den Verein. Welchen Unterschied hat das für dich gemacht? Hast du als Spieler davon erstmal irgendwas mitgekriegt? Hast du dir Sorgen gemacht? Und gab es irgendwie eine Veränderung vom Feeling her? Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen.
Ja, also ich habe, wie gesagt, ich fand es, im Endeffekt ist natürlich so ein herber Schlag dann auch, wir haben das eigentlich auf der Saisonabschlussfeier oder sowas, war das so der Bummer im Endeffekt dann, aber dann sind wir alle zusammen, dann muss das gesagt werden. Und wir haben dann aber gleich gesagt, also wie wir weiter planen, im Endeffekt, was jetzt der Plan ist. Wie gesagt, wir gehen wieder in den Verein rein. Und das ja war im Endeffekt so der Raubbau der vorherigen Jahre. Also was ich ja gerade schon meinte, so mit Herford, ne, dass man irgendwie so alles in Einzelspieler irgendwie investiert, dann nichts langfristig, was herumkommt. Und dann hat man halt irgendwie ein Investment, was für 2 Jahre ist. Und man hat nicht irgendwie einen guten Kieler Spieler hochgezogen, der irgendwie dir die nächsten 5 Jahre oder sowas was bringt. Und dadurch war es am Ende wahrscheinlich einfach, ist blöd gelaufen und hört sich ja blöd an, aber im Endeffekt genau das Richtige dann, dass man da die Tür zugemacht hat. Und dann haben wir mit Timo Zorn als Head Coach halt einfach eine wirklich gute langfristige Entscheidung getroffen, meiner Meinung nach. Und dadurch hat sich halt einfach also die meisten Hamburger sind dann halt abgedüst. Ich glaube, wir hatten dann noch, also im ersten Jahr war, glaube ich, Luis noch mit dabei. Also Luis Müller, der jetzt auch in der ERF spielt. Und ja, noch ein paar andere Hamburger. Also da hatten wir irgendwie 2, 3 noch von davor, keine Ahnung, 20, 25 oder sowas. Und das waren halt wirklich Leistungsträger. Und dann hatten wir halt noch 2, die irgendwie mitgespielt haben. Und das war dann auch eine harte Saison. Und aber was man halt einfach, oder was das viel wichtiger war, ist, dass wir als Team so zusammengekommen sind und halt gesagt haben, ja klar, ist das jetzt eine harte Zeit, natürlich sind das keine leichten Spiele, natürlich will man nicht die ganze Zeit irgendwie verlieren. Aber wir haben jetzt den Team Kieler Kern, den wir aufbauen. Und das haben wir jetzt über 3 Jahre so weiter durchgezogen, dass wir jetzt meiner Meinung nach echt ein Hammer-Team haben, das jetzt auch wieder, nachdem wir letztes Jahr, ja, ich glaube, wir haben letztes Jahr auch, wenn die Ergebnisse am Ende jetzt nicht optimal waren. Ich glaube, wir haben viel besser performt, als das alle irgendwie erwartet hätten. Ich glaube, ja. Und die, gerade als wir dann gegen Braunschweig gewonnen haben, auf einmal fangen alle an zu rechnen, sagen, okay, pass auf, wenn es jetzt so und so läuft, wenn wir das ganz dumm anstellen, dann kommen wir noch in die Playoffs und so. Und dann, also war das eigentlich kein Jahr. Also da haben wir echt einen riesigen Schritt nach vorne gemacht in dem Jahr. Und wie gesagt, jetzt kommen wieder ein paar Hamburger mit dazu, die halt gesehen haben, irgendwie, ey, die machen was Vernünftiges, das läuft auch. Natürlich kommen dann, also das wird dann natürlich attraktiver für Spieler wieder. Also für alle, die Kieler Jungs kommen ja hoch, zeigen da ein oder sind einfach mit mehr Einsatz dabei, Enthusiasmus. Und dazu kommen eben jetzt wieder so ein paar Hamburger hier und da eingesprinkelt. Und das tut einfach dem ganzen Team gut. Aber die Sache ist halt jetzt, wir sind jetzt nicht mehr ein Team, das irgendwie einen Haufen Batzen Hamburger dazu bekommt. Und das definiert so unsere Kultur, sondern wir haben ein Team, wir haben eine Teamkultur, die sich jetzt, wie gesagt, über 3 Jahre wirklich etabliert hat und wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Und da kommen jetzt Hamburger dazu, die sich quasi da einfügen. Und das ist halt einfach, das ist so blöd, das klingt, aber es ist einfach ein riesiger Unterschied, wenn man da so einen breiten Kader hat. Und ja, also ich bin gespannt. Das ist das Größte, was sich im Endeffekt verändert hat, dass wir da gesagt haben, wir gehen zurück in den Verein und natürlich auch, wir können nicht mehr 700 Imports holen, aber genau, also wir haben ja auch ultra Sparflamme gefahren letztes Jahr, ne? Also wir haben noch ordentlich mitten im Jahr dann gesagt, wie manche andere Teams, wie Braunschweig, die sich dann, nachdem sie von uns einmal verpoolt werden hier, 7 neue Leute holen, sondern wir hatten zwei Amis und haben im Endeffekt das Ganze, wir hatten 3, wir hatten, genau, ja, wir
hatten Geronimo oder so?
Jeremy Nerio, genau. Und hatten im Endeffekt ein super geiles Team einfach mit den Jungs zusammen und haben gesagt, wir ziehen so das Jahr durch und haben halt alles andere auf Sparflamme gesagt, weil wir nicht wussten wir auch nicht, ob die Saison wieder abgesagt wird oder nicht. Und gerade wenn man dann im Verein ist, dann ist halt nicht so cool, wenn man sich da jetzt nochmal verschätzt, irgendwie budgettechnisch, dann geht der Verein vor die Hunde und das braucht man halt echt nicht. Und deswegen sind wir halt Sparflamme gefahren. Und wie gesagt, dafür, glaube ich, war das ein Hammerjahr letztes Jahr. Und ja, dieses Jahr können wir wieder voll planen, voll angreifen. Bin gespannt.
Ich kann dazu nur sagen, in Braunschweig hat man sich geärgert, gegen Kiel verloren zu haben. Yes. Nein, viele auch, das kann man ja auch zugeben. Also das muss man auch echt sagen, unangenehme Situation gewesen. Das war auch nicht in dem normalen, also normalerweise, das kann man auch sagen, Kiel hat die schlimmsten Auswärtstoiletten von allen Mannschaften und das hatte sich gebessert, aber dann haben wir auf dem Sportplatz gespielt. Und, ja. Und der schief war. Aber ja, trotzdem haben wir gesagt, so,
Wiese, ja.
Und aber das Spiel an sich, das hatte von Anfang an so einen richtigen Vibe und irgendwie, wir wussten auch, egal wie lange dieses Spiel jetzt hier geht, wir gewinnen das nicht. Wir gewinnen es einfach nicht.
Ja, das war mega, also aus meiner Sicht, andersrum natürlich, war das ein mega cooles Spiel, einfach da einfach mal Braunschweig, vor allem, ich meine, wir waren alle so angepasst. Ich meine, wir haben den Kunstrasen natürlich jetzt bekommen letztes Jahr, dadurch war das Stadion gesperrt, irgendwie nach, ich glaube, gegen Potsdam haben wir einmal richtig eine Packung bekommen, im Stadion noch, und dann genau, was gesperrt, aber auf der Mosaikwiese, wo dann haben wir uns, glaube ich, wir haben uns irgendwo in der Schulhalle umgezogen. Was eigentlich auch ganz cool war, weil du das Gefühl hast, du hast einfach eine riesige Umkleide.
Aber das ist eigentlich cool. Wir haben uns früher bei den Invaders haben wir uns in einem Judo-Dojo umgezogen. Da, also.
Ja, das ist auch ähnlich, ne? Ja. Aber genau, das war ganz cool. Und da hat das Auswärtsteam ja dann direkt die Kabine nebenan bekommen. Aber genau, wegen der Kabine nochmal, ne? Das tut mir auch so leid immer. Ich habe mich doch erst einmal reingetraut da drüben. Aber das Ding ist ja, das ist die älteste Tribüne Deutschlands da drüben. Und selbst mit dieser ganzen Renovierung und so, kannst du das Ding nicht anfassen, ne? Also wenn du da irgendwie Renovierungsarbeit machst oder so, dann muss das ja irgendwie, keine Ahnung, mit dem Denkmalschutz, ich glaube, das muss ja abgesegnet werden, dann, dass du das irgendwie so und so renovieren darfst und dann nur so und so. Und deswegen ist das halt einfach so ein ultra umständlicher Prozess und da hängen halt so viele Leute mit drin. Ich glaube, die Situation wird sich nicht bessern, leider.
Ja, aber da muss man sagen, da war die Norteichwiese, hieß dieses andere Feld, wo wir waren, das war deutlich besser. Also, was das angeht, was so die Infrastruktur angeht, da jederzeit wieder.
Ja, das ist echt cool. Ja, das ist ja leider bei uns, die Verbesserungen sind immer nur bei uns am Kieler Stadion. Aber ja, aber jetzt ist es mega, mega cool da irgendwie mit, ist ausgeklammert, die Gästekabinen. Aber der Kunstrasen ist halt mega cool, mit Flutlicht auch noch dran. Also das ist ganz echt.
Woran ihr bei den Gästekabinen arbeiten könntet, da ist seit 5 Jahren eine Tür ausgehängt auf den Gästeklos. Die steht da auch immer noch.
Ich glaube, da geht gar niemand mehr rein. Aber ich gebe es noch weiter. Vielleicht können wir die Tür einhängen.
Das wäre lieb. Ich glaube, da würden sich schon einige drüber freuen.
Müssen wir einmal schauen. Vielleicht müssen wir dann auch noch irgendein Formular einigen, dass wir die denkmalsgeschützte Tür da von der Wand entfernen.
Nein, aber. Das kann natürlich sein. Nee, aber man hat in Kiel tatsächlich, wenn man über Kiel spricht, ihr habt letztes Jahr auf jeden Fall positiv überrascht. Das kann man auch so sagen. Und man hat tatsächlich, auch hier wird es wieder das Gefühl, es wächst was zusammen. Es gibt einen Kieler Kern, es gibt eine Mannschaft, die sich weiterentwickelt. Und man hat, glaube ich, relativ wenig Fluktuation bei euch auch, oder? Wenn man jetzt aufs neue Jahr guckt.
Genau, also wir haben jetzt dieses Jahr, also im ersten Jahr sind, wie gesagt, irgendwie so ein paar Leute noch abgedüst Richtung ELF. Aber das waren halt auch nur, also das war halt irgendwie Luis Müller, der einfach in der Defense der DB-Top-Leistungsträger war. Das war natürlich so ein Heavy Blow, das war nicht gut. Aber sonst haben wir echt niemanden. Das haben natürlich trotzdem Leute versucht, die es leider nicht geschafft haben. Aber gut für uns dann in dem Fall. Aber da haben wir echt keine, also von den Leistungsträgern wirklich, auf die wir aufbauen wollen, hat sich dann echt nichts verändert. Und das ist halt jetzt auch gerade dieser Unterschied, der vielleicht cooler gewesen wäre, wenn das unter Herford schon passiert wäre. Aber genau, das ist so, wie es damals vielleicht aussah, so fühlt sich jetzt halt wirklich an. Also dadurch, dass man diesen breiten Kieler Kader hat, das ist halt einfach ein Team, das wird jedes Jahr besser. Unweigerlich. Weil du kriegst Erfahrung dazu, du lernst dazu und dann, ja, also dann die Leistung kommt automatisch irgendwann. Und ja.
Ihr greift also dieses Jahr die Playoffs an. Können wir das hier so festhalten?
Natürlich. Ich habe noch nie ein Jahr gespielt, in dem ich nicht gesagt habe, ich komme hier in German.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe bei den Invaders gespielt und wir haben auch jedes Jahr gesagt, wir kommen in die Playoffs, weil wir nicht sagen wollten, ja, wir spielen hier im Klassenerhalt. Also weil es einfach ein scheiß Spiel ist.
Ich glaube, so kann man gar nicht. Ich glaube, wer geht in die Saison und sagt irgendwie so, oh, ich hoffe, wir schaffen es noch dieses Jahr. Also, oder ich bin zumindest nicht der Typ dazu. Also weil irgendwo im Hinterkopf ist natürlich so eine Realität, die man auch weiß, aber ich glaube, von der Einstellung her.
Du gehst in jedes Spiel rein, um zu gewinnen. Alles andere ist richtig albern. Weil, also egal wie übermächtig dein Gegner erscheint, es sind ja nur 11 Leute von denen auf dem Feld.
Genau, und vor allem, ich meine, das ist Also das macht auch gar keinen Sinn. Also wenn ich da jetzt hingehe und sage, so, oh, wahrscheinlich kriege ich irgendwie die Klatsche. Also natürlich spielst du dann so, natürlich auch nicht der erste Typ irgendwie bei Kick of Return komplett aus den Latschen. Und dann ist es im Endeffekt schon gelaufen. Deswegen ist auch mein Lieblings, aber als erstes. Also erst einmal Kickoff runterrennen, sich aber irgendeinen holen, komplett umpoolen. Dann ist so die Stimmung schon mal gesettelt.
Ja. Man sagt über dich auch, dass du gerne ballerst. Ist das richtig? Oder also auch gerade für einen Receiver?
Ja, also der Ruf eilt mir voraus, das mache ich gerne. Aber ich würde mal sagen, das hat sich am Anfang, war das ein bisschen übermotiviert, gerade so in den ersten 2, 3 Jahren, da war ich immer so, also man versucht sich ja irgendwie, ja, hat man so eine Persönlichkeit und dann entwickelt sich das irgendwie und am Anfang war ich, glaube ich, da war es echt ein bisschen nasty, aber so, wenn man da irgendwie noch so vom, also jetzt nicht illegal, aber wenn man vom Playback irgendwie da noch jemanden umnatzt, das muss halt nicht sein, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt illegal, aber das braucht man nicht. Und das habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt jetzt. Würde ich sagen, ich spiele immer noch sehr physisch. Aber diese ganz, also so Cheap Shots, so Sachen, die man irgendwie als junger Typ macht und sich denkt, irgendwie so, alle gegen mich, alle gegen irgendwie, ich gegen die Welt und so. Da redet man sich dann irgendwie Sachen schön, die vielleicht gar nicht so cool sind im Nachhinein. Aber genau. Und jetzt aber immer, aber ich blocke halt wahnsinnig gerne. Gerade ich kloppe mich da ein bisschen mit den Outside-Linebackern und sowas. Und ich glaube, ich spüre uns auch fast wie das Special Team immer. Ja. Und das ist auch mal so. Mein Ziel ist immer, ich also, mache auch ein paar Kumpels in der Defense immer. Und ich sage immer, ich möchte auf Special Teams übers Jahr mehr Tackles machen als irgendwie der beste D-Line.
Echt? Ciao. Aber das zeigt ja auch eine Einstellung. Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Du hast die ELF schon zum Teil angesprochen. Die werden natürlich, also die buhlen natürlich auch an Spielern wie dir. Mit welcher Begründung bist du in Kiel geblieben? So kann man es ja vielleicht formulieren, ohne jetzt zu wissen, ob du irgendwo ein explizites Angebot rumliegen hast.
Ja, nee, also die, ich habe mich halt dafür entschieden. Also natürlich gab es da Interesse, aber von mir war einfach von Anfang an so der Standpunkt, ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt, wie alt war ich damals noch? 27, 26 und hab da gesagt, okay, ich kann jetzt entweder sagen, okay, ich versuche das jetzt irgendwie in der ELF, von dem man jetzt irgendwie gerade am Anfang wird ja irgendwie viel spekuliert und rumgeredet und so. Okay, also ich konnte entweder so für mich die Entscheidung treffen, ich will da jetzt nochmal hin und will da, keine Ahnung, 450 € und ein paar Handschuhe gewinnen, oder ich sag irgendwie, ich glaube an den Prozess, den wir in Kiel machen. Und wie du halt am Anfang schon gesagt hast, irgendwie war ich so ein bisschen, oder habe ich mich auch so ein bisschen so gefühlt wie so der letzte Mohikaner, der hier aus der Vorzeit übrig geblieben ist und der, also jetzt auch vor der GmbH noch und so. Und es sind halt so viele Spieler auch sehr jung gekommen, so ich habe gedacht, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ey, ich gehe zu den Seahawks, und dann haben wir ja auch wieder, dann bist du ja wieder bei dieser Hamburger Clique im Endeffekt, ja. Hätte ich mich da dazu gesellt und dann, so, wer weiß, also, ich gehe mal davon aus, ich hätte auch gespielt. Aber wenn du sagst, irgendwie Worst Case, irgendwie sitzt du da irgendwie, kommst mit irgendjemandem, weiß auch nicht, wer macht da Offensive Coordinator, wer macht das alles, kommst mit irgendwie nicht klar, dann sitzt du da auf der Bank und wenn du zurück nach Kiel kommst, hast du irgendwie ein Team, wo irgendwie noch ein paar Leute rumpimmeln und irgendwie keinen Bock haben. Und das war halt was ich auf gar keinen Fall haben wollte. Und das ist auch so die Angst, glaube ich, ne? Also das ist halt auch so die Zweifel, die man halt an sowas wie der ELF hat, gerade, glaube ich, in den ersten Jahren, so, wenn du sagst, okay, das entwickelt sich jetzt so, da düsen jetzt alle hinab, weil das ist, also gerade so die jungen Spieler und sowas, warum sollten die ja nicht hingehen, ne, sage ich auch immer, also wenn die, denen kann keiner irgendwie einen Vorwurf machen, wenn die sagen, irgendwie so hier, irgendwie statt dem, dass du irgendwie kellnern musst, irgendwie zu deinem Studium, fährst nach Hamburg irgendwie jedes Mal eine Stunde, kriegst irgendwie Handschuhe und alles und fliegst dann ab und zu noch zum Spiel und hast da irgendwie kriegst dann noch irgendwie 700 Instagram-Follower drauf. Oder also die, gerade so vom Social Media Auftritt und sowas, sind die ja ziemlich dabei. Also da kannst du ja niemandem Vorwurf machen, wenn die sagen, die gehen dahin. Aber ich habe halt einfach gesagt, okay, wenn die jetzt alle weggehen und dann gehen dir die Vereine gehen irgendwie drauf, nebenbei. Und dann, wenn ich Gott behüte, geht das Ding nicht auf und in 4 Jahren müssen die den Laden dicht machen. Dann, also wenn das. Wenn das so sein sollte. Und dann kann halt niemand zu den Vereinen zurückgehen, weil die Vereine halt irgendwie irgendwo alle den Bach runtergegangen sind. Das habe ich dann quasi so für mich gesagt, irgendwie dann war ich lieber in Kiel, da, wie gesagt, wir haben eine super Truppe gerade, ich finde ja, also ich komme super klar mit denen allen, ich gehe da gerne als alter Hase mit irgendwie mit dem, in dem Receiver-Core, und das gibt einem halt auch was, das gibt einem jetzt nicht 450 Euro und ein paar Handschuhe, aber das gibt einem was anderes, wenn man dann sieht, wie sich dann das Team entwickelt, und ja, deswegen habe ich dann die Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich bleibe in Kiel.
Wie siehst du die ELF im Allgemeinen? Also so vom einfach aus, jetzt nicht aus Spielerperspektive, also sondern so einfach jemand, der aus dem Football kommt, der schon ein bisschen was gesehen hat, der auch einschätzen kann, okay, so ist ungefähr das Level, also das spielerische Level. Gefällt es dir, dass es eine Konkurrenzliga gibt, oder sagst du, naja, komm, das hätte man auch anders lösen können?
Ja, also ich finde, also rein aus so ganz subjektiv, das Blatt, da kann ich verstehen, dass sich sowas bildet. Gerade auch hier um Izume rum mit seinem mehr oder weniger Promi-Status jetzt schon, mit dem er da irgendwie auch hier dieses Run aufgebaut und sowas, kann ich auch verstehen, dass der das nicht, also am Ende wollen die ja Geld verdienen, und es ist halt einfach so, dass man in der Vereinsstruktur, in der, wie sie jetzt momentan ist, in der auch die GFL mit drin hängt, glaube ich, oder ist meine Meinung, dass das nicht, da wollen irgendwelche Leute, die sind zufrieden, so wie es ist, einfach gerade, ja, wir sind wegen Breitensport irgendwie, und die verdienen da auch ihr Geld mit, und die wollen gar nicht unbedingt das jetzt größer machen und irgendwie mehr Verantwortung, bla bla, weil ist halt so und läuft das so und ist gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was der AfVD so ein bisschen hindert, dem einen. Und dann kommen halt noch so ein paar unglückliche Sachen und kleine Skandälchen hier und da raus, die dann auch waren. Und dann kann ich natürlich komplett verstehen, dann sagst du, ey, wir wollen das hier kommerzialisieren, wir wollen das groß aufziehen und wollen hier nicht irgendwie so klein rumkleckern, sondern wir wollen einfach mal auf die Kacke hauen und schauen, was passiert. Und dann entwickelt sich sowas. Ne? Deswegen sage ich, also kann ich es voll verstehen. Ja, vielleicht andere Wege, wie man vielleicht die umständlicher wären und über die man jetzt nicht so schnell Geld verdienen würde, wenn man sagt, man versucht hier den AfVD, American Football Verband Deutschland, AfVD, umzustrukturieren oder sich da irgendwie einzubringen und da zu sagen, so, ey, ich hab jetzt hier so ein riesen Following, ich möchte das irgendwie nach vorne bringen, und weiß nicht, was man jetzt als AfVD-Präsident, irgendwie kann man bestimmt auch viel ändern, wenn man will. Und das wäre jetzt so der Weg, den ich gesagt hätte, der wäre vielleicht für Football Deutschland sicherer und nachhaltiger als diese ELF, die natürlich, die ist dann einfach mehr Risiko, glaube ich. Also die kann gut gehen, die kann aber auch irgendwie bach runtergehen. Und dann ist die Frage, was passiert mit Football Deutschland? Aber am Ende der Sport in Deutschland, also dass die NFL irgendwie überall an Reichweite gewinnt und irgendwie viel mehr Leute NFL gucken, ist ja keine Frage, ob der deutsche Football, der Sport quasi in Deutschland, ja, sich jetzt dann so langfristig gut entwickelt, ist halt so die Frage. Ja, das ist so meine Meinung zu den Dingen, und ja, aber ich hoffe, dass es funktioniert, einfach für alle Beteiligten, weil sonst, ich glaube, sind wir jetzt schon so in der Situation, dass viele Vereine gerecht guten Aderlass hatten an Spielern.
Ja, definitiv. Und Standorte ja auch einfach abmelden mussten.
Ja, also, genau.
Also das muss man ja auch dazu sagen. Aber ich finde halt auch die Meinung der Spieler da immer interessant. Weil ich habe noch keinen Spieler tatsächlich gehört, der es einem anderen Spieler übergenommen hat, irgendwo hinzugehen. Ich habe auch noch keinen Spieler gehört, der jetzt gesagt hätte, jo, das ist der einzig richtige Weg, den man gehen muss. Also ja. Von daher... Also ich finde es immer wieder spannend. Es ist heute der 10. Mai, die Folge kommt in 4 Tagen online. Wie geht's für dich in den nächsten Wochen weiter? Also jetzt steht sozusagen ja die Saison vor der Tür. Ihr wollt in die Playoffs, das ist ja sozusagen klar. Wie sieht's jetzt aus? Was ist deine Planung für dieses Jahr?
Footballtechnisches?
Ja, allgemein. Du kannst auch, also Football, sowohl Football als auch privat, meinetwegen.
Ja, also wir haben jetzt geht ja erstmal los mit, also wir haben halt ein richtig heftiges Anfangsprogramm, ne? Also ich glaube, wir haben erst auswärts Braunschweig, dann haben wir Dresden auswärts in ihrem Dynamo, 10.000 Leute machen Hurra-Stadion.
Das ist geil, wollte ich nur mal erwähnen.
Das macht richtig Spaß, vor allen Dingen, wenn man 21-0 hinten ist und dann noch gewinnt. Ja, also. Und genau, ich glaube, dann kommt Potsdam zu Hause, meine ich. Und dann fahren wir nach Köln, wenn ich es jetzt, oder Potsdam auswahl. Aber, nee, Potsdam zu Hause und dann fahren wir nach Köln direkt und dann, also da haben wir echt mal so ein paar Brocken vorne weg und dann unsere längste Auswärtsfahrt nach Köln. Aber ich glaube, das ist jetzt, also wir sind jetzt auch schon voll in der Vorbereitung für Braunschweig aktuell drin. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man sich die jungen Spieler noch mal hast, gerade im ersten Jahr in Braunschweig, weiß ich auch noch, wir waren da, ich glaub, sind wir zum Viertelfinale hochgefahren und gekommen? Ja. Wir sind zum Viertelfinale nach Braunschweig gekommen, glaube ich, 2014. Und da, also da stehst du das erste Mal wirklich in so einem richtigen Stadion, wo du von beiden Seiten angebrüllt wirst und den Snapcount nicht hören kannst und alles. Und da gehen dann schon einmal die Augenbrauen hoch. Und aber deshalb glaube ich, dass es ganz gut ist, dass nochmal die Jungen machen nochmal diese Riesenerfahrung. Dann kommt direkt die wahrscheinlich so die Erfahrung, oder wie es letztes Mal war, wo du denkst, ist okay, es kann auch noch lauter sein, da irgendwie in diesem Dynamo-Stadion, weil da, ich glaube, das letzte Mal waren, glaube ich, knapp 10.000 Leute da. Und die machen da halt einfach die eine Seite komplett hoch und das ist ja so ein steiles Stadion.
Ja, das geht einfach
ab den Winkel ungefähr, ja. Ja, genau, dass alle Leute runterplanen. Das ist so unglaublich laut, obwohl das, ja, ich glaube, ist das schon zur Hälfte voll dann? Da passt ja noch viel mehr rein. Und das ist dann nochmal eine ganz andere, also da nimmt man dann, glaube ich, auch nochmal richtig was mit. Und dann, ich glaube, wenn man dann das nächste Mal irgendwie vor irgendwie ein paar Leuten in Köln spielt oder sowas, die vielleicht auch ein bisschen Lärm machen, dann ist man da schon mal so ein bisschen ruhiger, weil man dann irgendwie die Erfahrung gemacht hat, wie viel doller es auch sein kann. Ich glaube, das wird uns auch gut tun, wenn wir da jetzt in den ersten Spielen irgendwie ordentlich rausgehen, uns da gut schlagen. Ich glaube, dann ist diese Season auf jeden Fall gut auf dem Weg. Aber das ist ein Hammerprogramm erstmal die ersten vier Wochen.
Witzig, dass du bei Fans nicht über Potsdam gesprochen hast.
Ja, Potsdam. Wie findest du es in Potsdam? Ich weiß nicht. Ich fand die Fans immer so ein bisschen. Da sind viele Fans, aber die machen ihren kompletten Lärm, machen die, weil da irgendjemand die Soundanlage aufdreht und ein dämliches Techno-Lied spielt. Also das ist
Potsdam. Ja, exakt so. Das ist für mich, die haben eine gute Anlage. Aber ja, also mir fehlt da noch so ein bisschen, also die Kölner Fans kann ich beispielsweise greifen. Also mir hat man einen Crocodile-Fan nach dem Spiel einen Kölsch geschenkt, wo ich ihn auch gefragt habe, ist da irgendwas drin oder so? Aber da wird sich einfach nur fürs gute Spiel bedanken.
Ja.
Also die haben da irgendwie Persönlichkeit und auch überall, wo man hinfährt, man weiß, wenn man nach Kiel fährt, hattet ihr jahrelang den geilsten Anschreier überhaupt, was sozusagen bevor
es. Ja, das ist auch wieder da, ne?
Ja. Also von Braunschweig und Hildesheim kann ich auch eigentlich tatsächlich nur positive Sachen sagen, aber Potsdam kann ich noch nicht greifen.
Ja, ich glaube, aber es ist auch so, in Potsdam ist das Gleiche, die haben ja auch Geld ohne Ende und da regt sich dann der, keine Ahnung, der Defense-Coordinator oder die Linebacker-Coaches regen sich auf, weil die mit irgendwie vier Deutschen spielen müssen und meinen irgendwie so, wie sollen wir denn so überhaupt irgendwas gewinnen, ne? Also weil die letztes Jahr haben die, also das habe ich noch überhaupt nicht erlebt, da hatten die, wie heißt das, ICT oder sowas, diese europäischen Spiele, ja. Wenn der Spieler noch nicht in der GFL gespielt hat, da muss man ja so ein IC Blibablub irgendwie dafür aufgehen. Da hat jedes Team, glaube ich, 10 Stück von 11, 12.
Genau. Ich glaube, 10 sowas.
Stück. Ja. 10 Stück, genau. Und du kannst die Europäer natürlich trotzdem holen, wenn die davor schon in der GFL gespielt haben, das ist keiner, aber die haben halt einfach die 10 Stück da komplett irgendwie ausgegeben, haben auf einmal einen Import-Receiver rumstehen, der jetzt irgendwie Scout-Teams läuft. Da denke ich mir so, was stimmt bei euch nicht, ne? Ja. Also da ist auch irgendwie, Geld ist da, aber das ist halt auch so komplett unnachhaltig. Also, sobald da der Geldhahn quasi kleiner wird, ich glaube, dann haben die auch ein massives Problem, weil ich glaube, die können keinen von ihren deutschen Leuten irgendwo hinstellen.
Nee, also woher auch? Also das muss man auch mal ganz klar sagen, weil du wirst, durch Spielpraxis wirst du ja besser.
Ja.
So, genau. Wenn du irgendwie in die Verantwortung genommen wirst. Und wenn du halt immer 10 Importe vor dir rumrennen hast, dann sagt man ja immer, ja, im Training wird man auch besser, ja, meinetwegen, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Ja, und vor allem diese Erfahrung. Keiner kann dir Erfahrung machen. Das ist, also ich habe noch niemanden erlebt, der irgendwie nach 3 Jahren Training sich super entwickelt hat, das erste Mal auf dem Spielfeld stand und genauso performt hat, wie es im Training macht. Oder zumindest in ganz vielen, ganz seltenen Fällen. Ist das nur so? Das meistens immer kommt da so erstmal die Realitätsschelle, wenn dir da jemand wirklich mal was Böses will, irgendwie in der Mitte, die einfach umklatscht und dann auf einmal zuckst oder nichts. Also, die Erfahrung kannst du einfach nicht bezahlen. Und dann, ich kann mir halt auch in Potsdam gut vorstellen, dass dann ich meine, wen haben denn die Fans, um sich die irgendwie zu identifizieren, oder welcher, wer ist denn da langfristig da dann? Also natürlich, Import kann auch mal irgendwie 2-3 Jahre kommen, aber länger halt nicht, und dann kann ich das, vielleicht ist das so ein bisschen so dieses, das ist halt auch für die Fans dann irgendwie nicht greifbar. Die haben halt irgendwie nur ein Team, das gerade ganz gut dasteht, und ja, dementsprechend ist dann die Stimmung halt auch.
Wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Ja. Hab ich irgendwas vergessen, dich zu fragen? Wolltest du irgendwas noch loswerden?
Go Canes. Nee. Ich glaube, wir sind fast komplett durch. Vom Start bis zum Ende und ein bisschen in die Zukunft geschaut.
Ja, ich glaube, so können wir das Ganze auch abschließen. Deswegen, ich bedanke mich für deine Zeit.
Gerne, gerne.
Und irgendwo läuft man sich sicherlich wieder über den Weg.
Ganz sicher sogar.
Ja. Mach es gut.
Danke, du auch, ne?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.